gut 40 Jahre her. Da gab es in der deutschen Politik einen bedeutenden Wechsel, eine bedeutende Änderung. Neben den drei Parteien, die seit dem Zweiten Weltkrieg unsere Geschicke geprägt haben hier in Deutschland, kam eine vierte dazu. Das war damals ziemlich aufregend, dass Politiker in Turnschuhen auf die Bühne gegangen sind. Heute sind Turnschuhe hier auf der Bühne kein Problem mehr. Auch im Bundestag nicht mehr. Aber es gab einige, die sich damit schwer getan haben. In der Bevölkerung, aber auch in Bonn selbst. Die Bestattungsunternehmer, die hatten echte Herausforderungen. Saßen abends beim Bier zusammen und haben sich unterhalten, was jetzt so wohl auf sie zukommen würde mit dieser vierten Partei im Bundestag. Und der eine stöhnte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kannst du mir helfen? Ich meine, bei den Schwarzen war klar, die brauchen eine Erdbestattung. Die Roten, die wollen häufig ins Krematorium. Aber muss ich einen Grünen jetzt kompostieren? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross gehört hat. Eine Schweizerin, Ärztin, die hat sich ganz viel um Krebskranke gekümmert und hat versucht, denen zu helfen, sich auf den ja, sicher scheinenden und nahe bevorstehenden Tod vorzubereiten. Und sie wollte angesichts des drohenden Todes denen helfen, ohne Angst über diese Schwelle hinwegzukommen. Und sie wollte das Schuldbewusstsein sogar mit einer sogenannten psychologischen Beichte entsprechend nehmen und hat dazu alles Mögliche an Ideen verwendet, um Angst zu verdrängen. Das hat damals eine Menge Diskussionen ausgelöst. Und was kann man davon halten? Ist das nicht Selbstbetrug, einfach sich selber vorzumachen, es ist ja alles in Ordnung? Aber man kann über andere viel reden. Wie ist es, wenn das mich betrifft? Wie gehe ich mit der Frage nach meinem Tod um? Wie gehst du damit um? Ich meine, wir Christen, wir haben dann schnell diese 0815-Antwort. Wir verweisen auf die Hoffnung, die wir für den Himmel haben. Aber ist das wirklich das, was uns auch durchträgt durch diese heiße Phase, durch diese schwierige Phase? Was passiert mit dieser Hoffnung, wenn wir unter Druck geraten? Druck von außen, Druck von innen. Das kann heute schon ganz schnell passieren, dass diese Hoffnung auf den Himmel, dass wir da ganz still drüber werden, wenn in der Schule heiße Diskussionen laufen, wenn die Leitfrage am Arbeitsplatz thematisiert wird, wenn in der Nachbarschaft jemand stirbt. Angesichts von Katastrophen, von Terroranschlägen, irgendwo kommt das doch immer näher, diese Einschläge. Und dann, wenn es den eigenen Freundeskreis, Familienmitglieder oder sogar uns selbst betrifft. Es stimmt, dass die Bibel sehr viel zum Thema Hoffnung sagt und zum Thema auch Leid. Ganz viel davon finden wir zum Beispiel im ersten Petrusbrief. Und der sagt tatsächlich das, was der Thomas schon vorher gesagt hat, wer auf Gott seine Hoffnung setzt, der hat wirklich Grund zur Freude. Und das lesen wir da im ersten Petrusbrief, da im ersten Kapitel. Ab Vers 3 und ich möchte euch das einfach mal vorlesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verliert. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch die Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn und ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, eine jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Petrus hat in seinem ganzen Brief sehr, sehr viel zum Thema Hoffnung und Freude zu sagen, bei all den Problemen, mit denen sich seine Leute damals beschäftigen mussten. Ihm geht es in diesem Text, in diesem Abschnitt eigentlich um zwei wichtige Sachen. Das eine ist, es ist Gott, der eine lebendige Hoffnung schenkt, in Versen 3 bis 5. Und dann ab Vers 6, diese Hoffnung schenkt eine tiefe, tiefe Freude. Zuerst geht es also um diese lebendige Hoffnung, die Gott eigentlich jedem Menschen schenken will. In Vers 1 und 2 wird uns vorgestellt, wer die Leute sind, an die er geschrieben hat. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Petrus hat an Leute geschrieben, die in der damaligen römischen Provinz Kleinasien lebten. Das ist heute das im Osten der Türkei, wenn man sich das mal so vor Augen führen möchte. Das waren zerstreute christliche Gruppen, manchmal vielleicht sogar nur einzelne Christen in einem Dorf. Petrus gebraucht für sie das gleiche Wort, wie es für Juden gebraucht wurde, die nicht in Israel lebten. Sie waren von Gott auserwählt, waren seinem Ruf gefolgt und Christen geworden. Und durch das Opfer von Jesus Christus, das er selbst von sich aus gegeben hat, stellvertretend für uns, das knüpft an mit diesem Blut mit diesem Bild von der Blutbesprengung. Ihnen war was geschehen? Ihre Schuld, ihre Lebensschuld war endgültig vergeben worden. Vers 2 benutzt Petrus dann sogar alle drei Personen der Gottheit. Also wenn jemand Schwierigkeiten hat, an die Dreieinigkeit zu glauben, hier ist ein toller Vers, da mal ein bisschen genauer nachzuschauen. Gott, der Vater, hatte den Plan, diese Leute zu erwählen, sie zu entsprechend Christen zu machen. Gott, der Geist, hat die Gläubigen heilig gemacht. Und Gott, der Sohn, dem sie ja Gehorsam leisten, der ist es gewesen, der sie gerettet hat. Einige von ihnen waren noch ziemlich jung im Glauben. Und es ist so, wenn man getrennt ist von anderen Leuten, Ausländer, fern der Heimat, das kann man sich vielleicht vorstellen. Also wenn wir in irgendwo eine fremde Kultur fahren, ist es auf der einen Seite spannend und auf der anderen Seite kann es auch ganz schön beängstigend sein. Jetzt neulich habe ich von einem jungen Kerl gelesen, der war in der Türkei und ist da über eine Brücke gelaufen und da muss irgendwie wohl auch angeblich eine Demo gewesen sein und die haben den einfach rausgezogen und ins Gefängnis gesteckt. Die Polizisten konnten kein Deutsch, er konnte kein Türkisch, keiner konnte Englisch, die Polizisten konnten kein Englisch und jetzt sitzt er da seit 5 Wochen oder 6 Wochen und weiß nicht, was passiert, was mit seinem Arbeitsplatz passiert, wie es mit ihm weitergeht. Also eine ganz verrückte Geschichte. Wenn man als Ausländer irgendwo steckt, feststeckt, so sagte, haben die Leute sich vielleicht gefühlt. Können wir uns da reinversetzen? In manchen Ländern ist das heute so, dass Christen tatsächlich so einzeln leben, so auch unter Druck leben, so versprengt leben, so, dass sie Angst haben um ihr Leben. Bei uns ist das nicht so. Hier wird ja vieles toleriert. Aber es gilt für beide gleich, für die Leute, die in dieser möglichen Verfolgungssituation drinstecken, wie auch für uns, die wir mit relativ viel Freiheit gesegnet sind. Wir sollen zu Gott gehören und diesen weltlichen Lebensstil meiden. Und zugleich, sagt Petrus, liebevoll mit den Mitmenschen umgehen. Petrus stellt das nicht nur fest, sondern er lobt Gott für sein Eingreifen in Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine neue Hoffnung. Warum schreibt der Petrus eigentlich über die Hoffnung? Neben der normalen Herausforderung, sich so als Christen auch in dieser Welt zu bewähren, gab es genug Gründe, seine Leute auf schwierige Zeiten vorzubereiten. Das war so 63, 64 nach Christus. Wer war in Rom damals der Herrscher? Genau, Nero. Der Allmächtige, der etwas brutale Typ. Ne? Kaiser Nero wollte seine politischen Misserfolge, die er allerdings in Rom hatte, so ein bisschen kaschieren und in seinen Provinzen und auch in Rom davon ablenken, dass er derjenige ist, der dafür eigentlich die Schuld trug. Und was hat er gemacht? Er hat sich Sündenböcke gesucht. Und wer war gut dran? Ja, die Frommen. Nicht die Juden, sondern die Frommen waren die Sündenböcke. Petrus hielt es deshalb auch für wichtig, die Christen auf diese massiven Herausforderungen vorzubereiten und betont zuerst, es gibt einen Grund, dass wir eine solche Hoffnung haben können. Und der Grund ist, Jesus ist auferstanden. Jesus hat die Schranke des Todes durchbrochen. Gott hat ihm, Petrus und den Lesern seines Briefes diese Hoffnung tatsächlich ermöglicht, hat sie wiedergeboren, neu gemacht, umgekrempelt. Das war nicht einfach nur so ein Neuanfang, so nach dem Motto, probieren wir es mal, vielleicht klappt es ja heute. Nein, Gott hatte eingegriffen und das Leben komplett neu gemacht. Hat ihnen die Kraft gegeben, diesen Neuanfang richtig zu leben. Und sie bekamen eine lebendige Hoffnung geschenkt, eine Hoffnung, die von göttlichem Ursprung war. Eine Hoffnung, die eben nicht im Grab enden musste. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausging. Durch die Auferstehung von Jesus war diese Schranke des Todes zum ersten Mal richtig durchbrochen. Jeder, der an ihn glaubt, hat neues Leben geschenkt bekommen und damit eine konkrete Hoffnung auf eine Heimat im Himmel, nicht auf ein selbstgemachtes Paradies, so nach dem Motto, schauen wir mal, keine Vertröstung auf ein Jenseits im Himmel, sondern eine Hoffnung, die sich auch jetzt schon im Alltag so richtig real auswirkt. Petrus selbst ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel dafür, was da passiert ist. Was war das für ein Typ? Hat auf ein irdisches Reich Gottes gewartet, dass Jesus da mal so richtig durchgreift als Herrscher in Jerusalem, Bezwinger der römischen Besatzer. Und was passierte? Dieser Jesus wurde gefangen genommen, ans Kreuz geschlagen und starb. Das, worauf er gehofft hatte, worauf er sein Leben eigentlich gesetzt hatte, als einer, der bereit war, seinen Beruf zu verlassen und 3 Jahre mit Jesus durch die Geschichte da zu laufen. Seine Hoffnung war mit mal völlig am Boden. Da war nichts mehr da. Komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist wie, wenn du von heute auf morgen vor dem totalen Nichts stehst. Mit den anderen Jüngern verkriecht er sich und will zunächst auch nicht glauben, was die Frauen berichten, dass der Herr auferstanden ist. Und Jesus begegnet ihm dann. Und Petrus versteht, meine Hoffnung ist überhaupt nicht abhängig von anderen Menschen, von schwierigen Umständen, vom Wetter, auch nicht von meinen Gefühlen. Meine Hoffnung hat eine feste Grundlage in der Tatsache, dass dieser Jesus die Schranke des Todes durchbrochen hat, dass dieser Jesus auferstanden ist und lebt. Das hat bei ihm die große Änderung gebracht. Nicht nur bei ihm, bei den anderen Jüngern auch. Wie konnte es sonst sein, dass mit Mal Johannes und Petrus bereit waren, vor dem Hohen Rat sich hinzustellen und zu sagen, wir können ja gar nicht anders, als von dem zu erzählen, der uns dieses neue Leben gegeben hat. Das waren Fischer, einfache Leute, nicht ausgebildet in Theologie. Und die stehen da mit Mal vor den Großen ihres Volkes und stehen so. Nicht, weil da irgendjemand psychologisch bei ihnen was gemacht hat, sondern weil sie erlebt haben, ganz konkret erlebt haben, dieser Jesus lebt, dieser Jesus ist auferstanden. Und wenn wir unser Leben unter seine Führung stellen, uns ihm anvertrauen, dann schenkt er uns auch dieses ewige Leben, die Heimat im Himmel, auch die Kraft für heute. Das Sterben mag vielleicht zu einer Hürde werden, aber dem Tod ist die Unsicherheit, das, was danach kommt, die Macht genommen. Petrus lobt Gott also, wofür? Wir haben einen Grund für unsere Hoffnung. Jesus ist auferstanden. Aber Petrus geht weiter. Es geht nicht nur um die Grundlage unserer Hoffnung, sondern auch das, worauf wir hoffen. Das, was das Ziel unserer Hoffnung ist, was der Inhalt unserer Hoffnung ist, der Inhalt dessen, was Jesus versprochen hat. Wer von Gott wiedergeboren ist, der hat was bekommen? Ein Erbe geschenkt, Vers 4. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verliert. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Wir haben ein Erbe geschenkt bekommen. Christen dürfen wissen, ich bin nicht nur Kind Gottes, meine Schuld ist vergeben. Ich bin auch jetzt schon als Erbe Gottes eingesetzt. Und dieses Erbe ist keine unsichere Sache, wie wir das hier von der Erde erkennen. Luther hat das mit drei Worten übersetzt, was da als Erklärung zu dem Erbe kommt. Er sagt, es ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Warum gebraucht Petrus diese Unworte, diese negativ formulierten Worte? Wir würden doch sagen, this is great oder this is super great oder sonst irgendwie noch was, was noch größer ist, gigantomanisch, keine Ahnung, was uns so einfällt. Und Petrus nimmt aber negativ formulierte Worte, weil das, was er sagen möchte, so viel größer ist als das super great oder gigantomanisch. Man kann das mit positiven Worten fast gar nicht packen. Er hat keine positiv formulierten Worte dafür gefunden. Ein solches Erbe zu beschreiben, ist auch fast unmöglich. Die drei verwendeten Begriffe, die er hier drin hat, die machen deutlich, das, was Gott uns zusagt, was Gott uns schenkt, ist so ganz anders als das, was wir von hier kennen. Erstens sagt er, es ist unvergänglich, etwas ohne Ende. Nimm mal an, du würdest 1 Million erben. Also nicht Zloty oder alte Lira, sondern schon mal Euro. Wie häufig kannst du die 1 Million ausgeben? Einmal. Gottes Erbe, sagt Petrus hier, kann nicht verderben, wird nie weniger, geht nicht kaputt, ist immer komplett da. Zweitens sagt er, es ist unbefleckt. Nicht befleckt wie ein Haus, wenn man da sich hinterher Gedanken drüber macht, oh, das hätte ich am liebsten doch nicht geerbt bekommen. Ne? Da sind so viele extra Kosten, um das Ding in Schuss zu bringen und dann liegt es auch noch direkt neben der Autobahn. Also da sind keine Flecken dran an dem Erbe, was Gott uns schenkt. Das Dritte, was er hier verwendet, das ist das dritte Unwort, ist das Wort unverwelklich. Das Erbe, was wir vom Himmel bekommen, ist nicht durch deutsche Erbschaftssteuer oder Ausgleichszahlungen an Miterben irgendwie, das ist verwelkt. Eigentlich einfach nur fantastisch. Mit menschlichen Maßstäben kann man das gar nicht beschreiben, so großartig ist das. Das kann man nicht erfassen. Es ist viel, viel herrlicher, als wir uns in unseren kühnsten Träumen eigentlich ausmalen könnten. In der Offenbarung finden wir ja auch beschrieben, wie das da im Himmel aussehen soll. Ne? Und was fällt uns ein? Straßen aus Gold, Edelstein als Baumaterial. Das, was wir als Wertvorstellung haben, wird völlig auf den Kopf gestellt. Das, was bei uns super viel wert erscheint, ist da oben gewöhnlich. Ich weiß nicht, wer von euch den amerikanischen Sänger Keith Green noch zu Lebzeiten gekannt hat. Oh, ich war ein großer Fan von ihm, der Rockpoet am Klavier, am Flügel. Der hat mal in einem Konzert einen schönen Vergleich gezogen. Wenn Gott, und das war, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Titel So You Wanna Go Back to Egypt, also so Where It's Warm and Secure, du willst also wirklich nach Ägypten zurück, da wo es so warm und so sicher ist. Der hat gesagt, wenn Gott schon diese schöne Erde in 7 Tagen erschaffen hat oder 6 Tagen. Wie herrlich wird dann erst der Himmel, an dem unser Herr Jesus seit der Himmelfahrt baut. Das sind jetzt schon 2000 Jahre mal 365, wer kann schnell rechnen, egal. Also genug gegenüber den 6 Tagen der Schöpfung. Und dann sagt er den Satz, damit verglichen leben wir hier auf dieser schönen Erde in einer Mülltonne. In a garbage can, hat er gesagt. Und bei diesem riesigen Erbe, bei dem Großartigen, was uns erwartet, da sind wir schon jetzt als Erben eingesetzt. Nicht erst irgendwann einmal. Schon jetzt können wir diesen ein Stück vom Himmel schmecken. Dort geht es ja nicht darum, einen Tag Harfe zu spielen und am nächsten Tag Halleluja singen zu müssen, sondern da geht es ja darum, dass wir dann die direkte Beziehung zu Gott haben, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, ihm begegnen dürfen, dem Schöpfer des Lebens, unserem eigenen Schöpfer, unserem Vater im Himmel. Das können wir schon hier erleben, denn Gott ist bereits unser Vater, Jesus, der Freund und Führer unseres Lebens und der Heilige Geist, unser Tröster. Was für ein Erbe, das wir jetzt schon haben dürfen, gigantisch. Nachdem Petrus den Grund und auch den Inhalt der lebendigen Hoffnung genannt hat, stellt er uns auch noch vor, dass es jemanden gibt, der dafür garantiert, dass wir da ankommen. Er stellt uns den Garanten der Hoffnung vor. Das Erbe, Vers 5, sollte ich eigentlich nochmal lesen, genau. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das Erbe, was wir geschenkt bekommen haben, das wird nicht nur im Himmel aufbewahrt, sondern es gibt einen, der darüber wacht. Gott selbst wacht über das Heil von jedem von uns. Und dieses Wachen, so steht es hier bei Petrus, ist nicht einfach nur oberflächlich, dass man mal so drauf aufpasst, wie man das schnell mal so verspricht und dann doch wieder vergisst. Hier steht, dass Gottes Macht unser Heil buchstäblich gefangen hält. Also der beste Tresor, den es gibt, den haben wir im Himmel. Gott hält unser Heil buchstäblich gefangen. Wer sich Jesus Christus anvertraut, darf wissen, der allmächtige Gott garantiert mir meine Rettung. Der braucht keinen Einlagenfonds zur Sicherung unserer Ansprüche. Der hat keine vollen Papiere in der Bilanz. Gott gehen nie die Mittel aus. Es ist wirklich so, wie Jesus das über seine Schafe gesagt hat, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir dürfen absolut sicher sein. Gott ist der Garant unseres Heils und auch unseres Erbes im Himmel. Niemand kann uns das nehmen. Gott schenkt eine lebendige Hoffnung, die ihren Grund in der Auferstehung von unserem Herrn Jesus hat, deren Inhalt die Heimat im Himmel ist und deren Garant Gott selbst ist. Nochmal, warum schreibt Paulus das? Nicht Paulus, Petrus, Entschuldigung, das sind die Christen in Kleinasien. Hatten sie ihre Hoffnung eventuell verloren? Ablehnung und Verfolgung machten ihnen das Leben zunehmend schwer. Und Petrus war es wichtig, ich muss meine Leute ermutigen, an ihrer realen Hoffnung festzuhalten. Er sagt quasi, lasst euch doch nicht die Freude dadurch rauben, dass ihr unter Druck geratet. Macht euch immer wieder bewusst, mit was für einer Zuversicht ihr leben könnt. Wer kann das sonst? Und diese Hoffnung ist deshalb der Grund für eine tiefe Freude. Das erklärt Petrus dann in den Versen 6 bis 9. Ich lese mal Verse 6 und 7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Hoffnung macht froh, sagte Petrus. Trotz Problemen, denen ihr begegnet. Er macht klar, die Schwierigkeiten der Christen, die haben ein Ziel. Euer Glaube soll Tiefgang gewinnen, gewährt werden, bewährt werden. Gott lässt Verfolgung und Anfeindung zu, um seine Kinder wachsen zu lassen, ihre Motive zu reinigen. Petrus vergleicht das mit diesem Läutern von Gold, das so lange erhitzt wird, bis so alle Verunreinigungen herausgebrannt sind. Wisst ihr, wie heiß das wird, wenn man Gold in den Ofen reinlegt? Der Schmelzpunkt von Gold liegt bei 1063 Grad. Ab wann verbrennen wir uns die Finger? Okay, ne? Und das muss man machen, damit man das Gestein, das Gold aus dem Gestein herausbekommen kann. Und dann wird es ein zweites Mal geläutert, damit die Verunreinigungen, die noch im Gold drinstecken, herausgebrannt werden, dass die Schlacke da wegkommt. Was passiert durch diesen Prozess? Wir denken, oh, das tut jetzt weh und was weiß ich nicht alle. Nee, der Prozess macht das Gold viel, viel wertvoller. Wisst ihr, woran man erkennt, dass alles falsch herausgebrannt ist? Goldschmiede sagen, wenn man das macht, in dem Moment, wo man sich drin spiegeln kann, dann ist alles dreckig raus. Das heißt, wenn die Oberfläche anfängt, so richtig zu glänzen, dann ist alles raus, was da nicht reingehört. Dann, wenn Gottes Bild auf unserem Leben durchscheint und wiedergespiegelt wird. Einem Feuer der Verfolgung stehender Christ kann sich an diesen vorherigen Versen festhalten und diese erklärte lebendige Hoffnung daran festklammern und trotz Problemen echt froh sein, weil er weiß, mein Leben ist in einer Hand von jemand, der mich nicht loslässt, der mich nicht fallen lässt, der mich durchbringt, der ein tolles Ziel eigentlich damit hat, dass auch die Schwierigkeiten in meinem Leben da sind. Es geht also nicht um eine vage Hoffnung, irgendwann geht das alles vorbei, sondern um das konkrete Wissen, um den Grund, den Inhalt, den Garanten unserer Hoffnung. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Quo Vadis mal gesehen hat. Also bei den Älteren klingelt das wahrscheinlich, bei den Jüngeren weiß ich das nicht so genau. Das war ein ziemlich bekannter Film mit Sir Peter Ustinov in der Hauptrolle als Nero. Ich liebe diesen Film. Nero greift in diesem Film zur Harfe, macht Plim, Plim, Palim, Palim und dann singt er so schräg, wie man das nur irgendwie kann. Oh, goldenes Feuer und so, ne? Besingt dieses göttliche Feuer, das er selbst hatte legen lassen. Und als er die Christen danach zum Tode verurteilen und im Zirkus hinrichten ließ, hat er sich die Ohren zugehalten. Warum? Weil die geschrien haben vor Schmerz? Nein, weil die Lieder gesungen haben, um Gott zu loben. Dass Gott sie durch diese Prüfung hindurchträgt. Nero verstand überhaupt nicht, wie man in einer solchen Situation noch mit Hoffnung und getrost und stark sein kann. Wie kann man in solcher Situation überhaupt noch Loblieder auf Gott singen, wenn man direkt ins Feuer, direkt in den Tod geht? Wir stehen heute nicht unter so einem Druck von Verfolgung, wie es die Christen unter Nero erlebten oder wie es auch heute unsere Geschwister in Nordkorea oder in anderen Ländern auf dem Verfolgungsindex von Open Doors ganz oben erleben. Aber die Freude, muss ich echt sagen, ist nicht gerade das Markenzeichen von uns Christen hier in Deutschland, oder? Wir haben genug Gründe, warum wir uns nicht von Herzen freuen können und warum wir nicht gelöst und mit ansteckender Freude durchs Leben gehen, ob es Probleme in der Familie sind, gesundheitliche Schwierigkeiten, ich bin in einem knackigen Alter, ich weiß, ich mache das auch, das fehlende Geld, der unsichere Arbeitsplatz, die Politik, die Sorge um die irdischen Sicherheiten, die Angst davor, missverstanden zu werden, sich als Christ zu outen, der die Bibel für Gottes Wort hält und. Wie stufen wir diese Schwierigkeiten ein? Petrus sagt, Schwierigkeiten, denen wir begegnen, sind begrenzt, sind von Gott limitiert. Sowohl zeitlich wie auch in der Tiefe des Leids, was wir erleben müssen. Sie haben verschiedene Facetten, sehen verschiedenfarbig aus, aber sie haben ein Ziel. Sie sollen unserem Christsein mehr Tiefgang geben, sollen uns helfen, unsere Motive, die bei uns in unserem Herzen drin stecken, zu reinigen. Und wir dürfen Gott und seine Tragkraft, seine Führung auch gerade in diesen Situationen erleben. Wir haben Hoffnung und wir haben Zuversicht und das nicht nur theoretisch. Es ist möglich, sich trotz realer Probleme von Herzen zu freuen. Nämlich Vers 8 und 9 wegen Jesus. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, eine jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Die Freude über Jesus, über unseren Herrn, ist schon jetzt und nicht erst in der Ewigkeit möglich. Dort wird lebendige Hoffnung zu einer sichtbaren Wirklichkeit. Aber wir können ihn jetzt schon lieben, ohne ihn je gesehen zu haben. Wir können ihm jetzt schon vertrauen, ohne ihn jetzt zu sehen. Wir dürfen ihm jetzt schon zujubeln und dann auch, wenn wir ihn sehen werden. Freude über Jesus, dafür gibt es viele Gründe. Klar, sein stellvertretender Tod für unsere Sünde. Wir sind befreit, haben ewiges Leben bekommen. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir sind Erben seines Reichs. Wir haben eine super Zukunft. Er ist unser Freund, unser Begleiter, unser Ratgeber, unser Helfer, unser Hirte, unsere Kraftquelle. Nicht umsonst heißt es an dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, wir sind von so einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in dem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Ich habe zwei Aufgaben für euch für die kommende Woche. Die Lehrer grinsen mich ja an, ich weiß nicht warum, aber Aufgabe, ja, immer Schulferien, ne? Keine Aufgabe mehr oder so. Doch, wir sind normal. Die erste Aufgabe ist, ich möchte euch bitten, mal euren persönlichen Jammerquotienten zu ermitteln. Ermittelt euren persönlichen Jammerquotienten. Zu Deutsch, fragt euch, durch was lasse ich mir meine Freude rauben, die ich eigentlich an Jesus haben könnte. Und schreibt euch das mal auf, macht euch eine Liste davon und überlegt, was dahinter stecken könnte. Analysiert das mal genau, was euer Jammerquotient ist. Das macht viel deutlich von dem, worauf unser Herz sich ausstreckt. Und das Zweite, macht es tagsüber einfach, dass ihr das Danken und das Loben einübt. An der Ampel, wann kann die endlich mal auf grün springen? Oder in der Bahn, die wieder mal zu spät ist. Vor dem Spiegel, wenn ihr seht, dass vieles an Furchen sich in euren Gesichtern zeigt. In der Küche, wenn man sich überlegt, ach, heute Abend muss ich schon wieder abspülen und morgen früh wieder und, und. Oder wenn ihr im Garten überwältigt seid von zu viel Arbeit, die da auf euch wartet. Danken und loben genau in solchen Situationen einüben. Diese ganz kurzen Flashs zum Himmel schicken. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du mich begleitest. Und Herr, auch wenn dieser Fahrer vor mir mich unglaublich nervt, dieser ewige Linksfahrer und Trödler, segne ihn und hilf mir, Geduld zu lernen. Gott, das ist genial, wie du das mit dieser Welt gemacht hast, dass wir genießen dürfen, dass wir Regen haben, dass wir Sonne haben, dass wir grüne Farben haben, rote Farben, dass unser Leben bunt ist und nicht grau und dröge. Und danke, Jesus, dass du uns an die Hand nimmst und uns hilfst, die Welt mit deinen Augen zu sehen, die Leute mit deinen Augen zu sehen, die Leute, die was brauchen? Diese Hoffnung, die du allein schenken kannst. Zwei Aufgaben, Jammerquotienten analysieren und tagsüber danken und loben einüben. So viel für heute. Ich wünsche euch eine segensreiche Woche und bete noch mit uns. Wir wollen dir danken, lieber Vater im Himmel, dass du der absolute Garant dafür bist, dass wir ein Erbe bekommen haben, das so viel größer ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und das, wo wir anfangen, uns Dinge auszumalen, wir stoßen so schnell an die Grenze. Danke einfach dafür. Und wir wollen es lernen, zu jubeln darüber, dass du ein gütiger, ein gnädiger Gott bist, einer, der uns unendlich reich beschenkt hat. Danke deshalb auch für die Freunde und die Leute hier in der Gemeinde, mit denen wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und wir wollen es lernen, Leute zu sein, die nicht sich die negativen Sachen so zu Herzen nehmen, sondern wir wollen Leute sein, die von Dankbarkeit weitergeben, die davon leben, dass sie dich loben. Danke, dass du der Gott bist, der innerlich Kraft schenkt für all die Sachen, in denen wir auch in echten Schwierigkeiten drinstecken. Das wollen wir nicht kleinreden, sondern wollen das ernst nehmen. Aber danke einfach dafür, dass du uns in diesen Situationen ganz erfahrbar zur Seite stehst und dass du als der große Wächter über unserem Leben an unserer Seite stehst, uns trägst, uns hältst und uns durchträgst bis zu diesem großartigen Ende, das auf uns wartet. Wir wollen uns auf den Himmel freuen, aber das auch schon jetzt in unserem Leben sichtbar werden lassen. Danke für deine Hilfe dabei. Amen.